HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit David Alf. Guten Abend.
Jesus Christus kam heraus. Das Hymen klebt ihm hier im Schädel. Und daher kommt im Judentum das traditionelle Tragen der Kippa.
Rechte Gruppierungen hatten in sozialen Netzwerken mobil gemacht gegen das Konzert mit Feine Sahne Fischfilet. Der Bauhaus-Stiftung wurde es daraufhin zu brenzlig.
Die Verfasser des offenen Briefs beklagen eine erdrückende Atmosphäre und verweisen darauf, dass, so wörtlich, schlechte Ideen nicht durch Totschweigen aus der Welt zu schaffen sind, sondern nur durch Debatten und Überzeugungsarbeit.
Man muss auch mal zugeben können, wenn man recht hat. Und den Eindruck hatte ich.
Satire darf alles. Das hat Kurt Tucholsky irgendwann mal gesagt und das klingt irgendwie gut. Genauso gut wie Meinungsfreiheit oder Kunstfreiheit. Doch genau das scheint in Gefahr. Unken jedenfalls jene, die eine Cancel Culture befürchten oder sogar schon erkennen. Vor knapp 2 Wochen, der Kabarettist Dieter Nuhr wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft als neues Testimonial vorgestellt. Auf sozialen Netzwerken dann die Empörung. Ausgerechnet Nuhr, der sich doch so klimawandel- und Corona-kritisch geäußert habe. Also mal mindestens ein Wissenschaftsfeind ist das. Zack, Dieter Nuhr ist nicht mehr Testimonial der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Dann die Empörung in den arrivierteren Medien. Meinungsdiktatur, Gesinnungsterror, Mundtotmacherei und zack, da war das Video von Dieter Nuhr wieder auf der Website der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Für Meinungsdiktatur, Gesinnungsterror, Mundtotmacherei gibt es jetzt einen neuen Anglizismus. Eben jene Cancel Culture. Kommt wie so vieles aus den USA, dort kein ganz so junges Phänomen wie hier, aber beschreibt das Gleiche. Durch gezielte und lautstarke Kritik, Empörung und Diffamierung werden unliebsame Meinungen unterdrückt, weil sich Veranstalter genötigt sehen, eben jene unliebsamen Meinungen aus dem Programm zu nehmen, zu canceln. Soweit so schlecht. Aber was hat es nun mit dieser neuen Entwicklung auf sich, die ja, wenn man es wörtlich nimmt, eine gänzlich neue Kultur zu sein scheint? Wer sind die, die canceln wollen? Wer sind die, die sich davon beeindrucken lassen? Wer sind die, die davon profitieren und darunter leiden? Und ist das alles überhaupt ein neues Phänomen? Unter anderem das wollen wir heute klären in einer Tagsendung, die wir wie folgt genannt haben: Cancel Culture oder Ich sage was, was du nicht willst. Und natürlich müssen wir uns zuallererst mal dem Fall widmen, den ich bislang außen vor gelassen habe, der jüngste in einer Reihe aus der Punkband Feine Sahne Fischfilet, dem Umweltsaulied Dieter Nuhr. Der Kabarettistin Lisa Eckert. Alles begann 2018 hiermit.
Aber am meisten enttäuscht es von den Juden. Da haben wir immer gegen diesen dummen Vorwurf gewettert. Denen ging es nur ums Geld. Und jetzt plötzlich kommt heraus, denen geht's wirklich nicht ums Geld. Denen geht's um die Weiber. Und deswegen brauchen sie das Geld. Ja. Da haben wir unsere Schützlinge endlich aus den Fängen der Rechten befreit und dann tun sie sowas. Untereinander. Was ist denn das für ein sittlicher Inzest, wenn sich ein Opfer an einem Opfer vergreift? Da kennt sich ja kein Mensch mehr aus. Belästigte Frau schlägt offenbar Jude. Jude wiederum schlägt Flüchtling. Flüchtling aber schlägt belästigte Frau. Und es bleibt das Rätsel offen, wie kriegt man alle drei über den Fluss?
Das sagte Lisa Eckert in der WDR-Sendung Mitternachtsspitzen, damals ohne großen Widerspruch. Nun sollte sie in diesem Jahr bei einem Hamburger Literaturfestival ihren Debütroman vorstellen, wurde dann aber wieder ausgeladen. Grund: man befürchte Proteste. Immerhin habe es Drohungen seitens der Antifa gegeben, die angeblich antisemitische und rassistische Eckert auftreten zu lassen. Von Weimarer Verhältnissen sprach der Festivalleiter. Und da hatten wir es, das neue Opfer der Cancel Culture. Oder doch nicht? Denn die Veranstalter korrigierten sich. Nein, Drohungen in dem Sinne, ja, nee, die hat es nicht gegeben. Wohl aber besorgte Warnungen aus der Nachbarschaft. Cancel Culture als vorgeschobener Grund, dem eigenen Rückgrat eine Pause zu gönnen? Das ist der Beweis, riefen dann die anderen. Seht ihr, Cancel Culture, alles eine Erfindung des konservativen Establishments. Sie merken, es ist kompliziert. Dieser Komplexität wollen wir uns heute widmen und beginnen mit einem Stück von Andrea Beer. Wer ist Lisa Eckert überhaupt und geht das oder geht das nicht, was sie tut?
Mitte der Woche steht Lisa Eckert im bekannten Wiener Stadtsaal auf der Bühne.
Das waren die Menschen nicht so super, als ihnen der erste Weight Watcher Göring von heute auf morgen die Butter halbiert hat.
Sie beziehe sich auf den Zweiten Weltkrieg, da sie nicht viele historische Zeiten beim Publikum voraussetzen könne, sagt die Künstlerin im ORF-Interview. Extravagant gelb-weiß gemustertes Kleid, aufgeklebte weiße lange Fingernägel, Zigarette.
Ich könnte natürlich auch mit dem Ersten Weltkrieg kommen, da wird es schon dünn.
Das Aus- und Einladen beim Hamburger Literaturfestival Harbourfront bringt ihr auch in Österreich viel Aufmerksamkeit. Die Debatte auch hier geht Lisa Eckert auf der Bühne zu weit mit ihren Provokationen über Rassismus und Antisemitismus, mit dem Stereotype bedient werden.
Jesus Christus kam heraus. Das Hymen klebt ihm hier im Schädel. Und daher kommt im Judentum das traditionelle Tragen der Kippa. Ja?
Der österreichische Kabarettist Thomas Maurer sieht in der Bühnen-Lisa Eckert eine ambivalente und glaubwürdige Kunstfigur. In einer liberalen Gesellschaft müsse man aushalten, was einem nicht gefalle.
Egal, wie man zur Lisa Eckert steht, aber dass ich das eins zu eins aus dem Programm einer so verschachtelten Kunstfigur nehme und gegen sie wende, das geht nicht.
Thomas Maurer ist eine feste Größe im österreichischen Kabarett. Natürlich könne es rassistische Kabarettisten geben, doch reflektierte Satire sei mit autoritärer rechter Gesinnung eher unmöglich. Die Debatte darüber, ob Lisa Eckerts Auftritte rechte Vorurteile und Stereotype bedienen, findet er legitim. Die Diskussion würde er aber gerne sachlicher führen, konstatiert Thomas Maurer via Zoom. Man könne mit Klischees arbeiten, es sei nur eine Frage, was man damit mache.
Ich sage immer ganz gern, man kann über alles Witze machen, wenn man es kann.
Was war's ich? So heißt das aktuelle Programm des österreichischen Kabarettisten, der Solo, aber auch mit den bekannten Staatskünstlern auf der Bühne steht.
Haben Sie sich schon einmal die Frage gestellt, warum bin ich eigentlich so deppert?
Politische Korrektheit, die findet Maurer menschenfreundlich. Ausgehend vom amerikanischen Unimilieu sei diese von der politischen Rechten umgehend dämonisiert worden. Zu einem totalitären Gedankenkontrollversuch, schreibt Maurer in einem Pressekommentar. Auf der anderen Seite hätten es soziale Medien Teilen der politisch korrekten Bewegung leicht gemacht, sich zu einem virtuellen Mob zusammenzutun. Ob so ein Drohmob sich selbst als völkisch, links oder religiös verstehe, das sei ihm wurscht. Einmal sagt Thomas Maurer in einer Solonummer, er beneide amerikanische Kabarettisten.
Weil bei denen ist, obwohl ja Political Correctness eine US-Erfindung ist, Politically Incorrect einfach so eine Art Genre. Da weiß man halt vorher schon, es geht viel jetzt um Körperflüssigkeiten, Sexualpraktiken, Religionswitze. Da gibt es sogar Juden, was Witze über Schwarze machen und umgekehrt. Geht bei uns nicht. Über Schwarze, okay.
Antisemitismus macht Thomas Maurer auf diese Weise sichtbar.
Da zwicken viel beim Wort schon so zusammen. Ja? Jude, das ist so. Hm? Dann mag ich diesen Rechtfertigungsteil. Das ist natürlich eine furchtbare Zeit, also darf sich nicht wiederholen. Aber man muss auch aus der Zeit heraus verstehen, also die Arbeitslosigkeit, allgemeine Radikalisierung nicht. Und ich möchte schon auch sagen, ich weiß, das ist jetzt nicht politically korrekt, aber ich möchte nicht nur, weil ich eine kritische Meinung zur israelischen Außenpolitik habe, mich permanent moralisch erpressen lassen mit Sachen, wo ich noch nicht einmal auf der Welt war. Mich nehmt ihr nicht in Sippenhaftung, ja?
Zurück in den Wiener Stadtsaal. Dort verwendet Lisa Eckert mehrfach Ausdrücke, die sie privat nicht verwende, wie sie sagt.
Nein! Um Himmels Willen.
Das Aus- und Einladen der Autorin beim Hamburger Festival findet Thomas Maurer unprofessionell und feige. Angst vor Reaktionen hält er für keinen guten Ratgeber. Stichwort Selbstzensur.
Ob es zu solchen Selbstzensuren bewusst oder unbewusst kommt, wird davon abhängen, ob man das einreißen lässt.
Andrea Beer über die Kabarettistin Lisa Eckert. Man könnte meinen, es gab schon einfachere Zeiten für den Humor, also bevor wir alle aware und woke waren, also als man noch dies sagen durfte und das sagen durfte und marginalisierte Gruppen genau das waren, aber doch bitte keine Twitter-Accounts mit 60.000 Followern hatten. Ist Humorarbeit in Gefahr, gar die Kunstfreiheit? Frage ich einen, der es am eigenen Leib spüren dürfte, den Kabarettisten und Autoren Florian Schröder. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Herr Schröder, haben Sie Sorge, dass auch Sie bald Opfer der sogenannten Cancel Culture werden könnten?
Na, rechnen muss man ja in diesen Tagen mit allem. Sorge habe ich nicht, aber ich glaube, ich bin vorbereitet für den Fall, dass es soweit kommen sollte. Ich sehe mich da jetzt nicht unmittelbar in Gefahr, aber da das Maß der Nichtverstehbarkeit von Texten, von künstlerischen Texten überhaupt, von künstlerischen Zusammenhängen ein Niveau erreicht hat, das ich mir nie hätte träumen lassen, schließe ich nichts mehr aus. Wobei ich immer glaube, wenn man sich als Satiriker, als Komiker oder überhaupt als Künstler Gedanken macht und weiß, was man sagt, dann kann man auch das im Zweifel begründen, wenn man betroffen sein sollte. Insofern hält sich meine Sorge in Grenzen. Also Tucholsky meinte vor ziemlich genau 100 Jahren, wenn einer bei uns einen guten politischen Witz macht, dann sitzt halb Deutschland auf dem Sofa und nimmt übel. Hat sich aus Ihrer Sicht daran was geändert?
Nein, überhaupt nicht. Es ist heute ähnlich wie damals. Es hat nur heute andere Vorzeichen. Also heute haben wir die Situation, dass häufig diejenigen, die berechtigte Anliegen haben und die von sich selbst behaupten würden, dass sie die Guten sind, also Menschen, die zum Beispiel woke sind, wie es so schön heißt, zugleich die autoritärsten geworden sind, die den Diskurs bestimmen wollen, die auch nicht bereit sind, Zusammenhänge zu lesen. Also viele von denen machen letztlich genau das, was sie der Gegenseite immer vorwerfen.
Aber ist das vielleicht auch nur scheinbar so und die, die so lautstark sind, sind am Ende vielleicht laut, aber doch eine relativ kleine Gruppe und vor allem in sozialen Medien vertreten und eigentlich vielleicht vernachlässigungswürdig?
Vernachlässigungswürdig finde ich nicht. Also ich glaube, die Diagnose ist richtig. Es sind nicht viele, aber sie sind laut und sie sind auffällig und sie schaffen es damit, den Diskurs zu beherrschen. Trotzdem sind sie eine Gruppe, bei der wir natürlich gucken müssen, dass sie nicht größer werden und dass wir sie irgendwie einhegen und dass sie nicht hegemonial werden können. Das ist das Entscheidende. Und der Umgang damit ist das Schwierige. Ich glaube, es gibt da keine final richtige oder falsche Antwort, aber wir müssen mit ihnen umgehen, ohne sie komplett zu ignorieren, aber auch ohne ihnen einen Raum zu geben, der ihrer Macht und ihrer Größe überhaupt nicht angemessen ist. Also ein souveräner Umgang, ohne sich klein zu machen, ist entscheidend. Und das ist das wirklich Schwierige.
Hat sich an Ihrem Umgang mit Ihrer Arbeit was verändert? Überdenken Sie Ihre Gags mehr als, sagen wir, vor 5 Jahren noch?
Ich denke ja, insofern als ich genauer nachdenke, was ich erzähle, wie die Interpretationsmöglichkeiten sind und welche Räume ich offen lassen will zur Interpretation und welche nicht. Ich glaube, da bin ich einfach genauer geworden, aber da muss ich ehrlich gesagt sagen, das finde ich ziemlich gut. Also da würde ich, glaube ich, vor ein paar Jahren sagen, wäre ich wesentlich leichtfertiger gewesen, wäre aber auch in meiner eigenen Entwicklung nicht bereit gewesen, Themen anzusprechen, zu denen ich heute bereit bin. Also damals war ich, glaube ich, insgesamt ein bisschen harmloser. Insofern hat sich was verändert, was ich aber produktiv finde. Zugleich bin ich aber auch mutiger geworden, weil ich es wichtiger finde, heute als Satiriker Position zu beziehen, auch Positionen zu beziehen, die sich einer Eindeutigkeit im ersten Moment vielleicht entziehen, weil es auch sehr einfach ist, wenn sich Humor reduziert auf dieses Preaching to the Choir Phänomen, also wir predigen schon zu den Bekehrten und wir sitzen hier alle zusammen und fühlen uns gut und haben Recht. Das reicht heute nicht mehr. Dazu ist die Welt zu komplex geworden, die Problemlage zu schwierig und darauf muss man antworten. Indem man entsprechend irritiert vor den Kopf stößt und Unterhaltung nicht mehr nur als Zückerchen bietet, wo mal so ein kleines bisschen noch ein bitterer Tropfen drauf ist. Muss umgekehrt sein.
Vielleicht reicht ja aber Ihr Mut am Ende gar nicht aus, sondern es braucht vor allem den Mut der Veranstalter, die dann Sie eben nicht wieder ausladen, sobald wütende Stimmen laut werden. Haben Sie Angst, dass Veranstalter diesen Mut mehr und mehr verlieren?
Nein, das habe ich eigentlich nicht. Es gab jetzt diesen Fall, der ist paradigmatisch insofern, als er etwas zeigt, was irgendwann, wenn wir nicht aufpassen und nicht genau hingucken, öfter passieren könnte. Ich kenne solche Fälle bisher nicht. Das ist einer, wir müssen ihn ernst nehmen, wir dürfen ihn aber jetzt auch nicht überbewerten. Es ist nur ein Zeichen dieser allgemeinen Gereiztheit und der entsprechenden Empfindlichkeit auf der anderen Seite und der Sorge, es könnte was passieren und einem vorschnellen Einknicken statt mutig zu bleiben und zu sagen, hey, wir gucken uns die Situation mal an. Und das Letzte, was wir tun, ist, uns irgendjemandem, der uns irgendwie bedroht, nachzugeben. Und am Ende auch noch zu sagen, ich lade aus und wieder ein und festzustellen, dass es ja in dem Sinn dann doch keine Drohung gab. Also das ist natürlich katastrophal, wenn man da überhaupt nicht bereit ist, mal einen Moment innezuhalten und in Ruhe zu überlegen, was zu tun ist, sondern sofort irgendwie hektisch agiert und irgendeiner Seite nachgibt und am Ende stehen alle als Verlierer da.
Sagt Florian Schröder. Und genau auf diese Veranstalterseite wollen wir jetzt blicken. Rainer Dachselt ist Redakteur und Autor. Er sitzt in der Jury des Kabarettpreises Salzburger Stier und, deshalb duze ich ihn, ist Teil der Tag-Redaktion. Hallo Rainer.
Hallo David.
Rainer, bist du nach wie vor zufrieden mit eurer Auszeichnung für Lisa Eckert?
Ja, da hat sich ja nun an den Gründen, dass sie ausgezeichnet wurde, wirklich nichts geändert. Ich meine, wir, die Kollegen vom ORF, die sie vorgeschlagen haben und alle anderen wussten ja, was sie macht und dass da immer diese Grenzgängereien, diese sprachlichen dabei sind. Sie hat den ganz zu Recht den Preis.
Erlebst du unabhängig von deiner eigenen Empfindung aber mehr Druck auf Veranstalter, beispielsweise auch auf Jurys solcher Preise?
Nein, also einen echten Druck gibt es nicht. Das würde ja heißen, dass es tatsächlich auch, ich sag mal, politisch organisierten Druck gibt.
Ja, oder organisierten, privat organisierten auf Twitter beispielsweise.
Das, den gibt es natürlich. Das ist die Frage, wie weit man sich den dort Schreibenden verpflichtet fühlt. Also ob man sie sozusagen als die eigene Szene, als das Publikum betrachtet, dessen Äußerungen quasi sowas wie Volkesstimme sind, auf die man dann reagieren muss. Also grundsätzlich sollte man das allerdings nicht tun, denn als Veranstalter oder Redakteur habe ich ja auch die Aufgabe, möglichst verschiedene Leute mit kabarettistischen Veranstaltungen zum Beispiel zu erreichen und dann, sagen wir mal, die absolut gesetzten Maßstäbe einer Gruppe so zum Aus- oder Einladen zu verwenden, das ist fragwürdig, das sollte man überhaupt nicht machen.
Trotzdem scheinen wir das jetzt vermehrt zu beobachten oder zumindest mal im Fall von Dieter Nuhr und Lisa Eckert erlebt zu haben, dass sich Veranstalter ja auch bemerkenswert, man kann das, glaube ich, an dieser Stelle fast wertfrei sagen, unsouverän verhalten haben durch die Ausladung, aber dann auch wieder Einladung und so weiter. Also es scheint doch was mit dieser Szene zu machen, oder?
Ja, und in zwei ist natürlich die Deutsche Forschungsgemeinschaft und die Veranstalter von diesem Haber-Festival sind beide keine klassischen Kabarett- oder Kleinkunstveranstalter. Die hätten das vielleicht dann schon gewusst, dass man auf sowas nicht reagieren darf, dass man sich auf sowas nicht einlassen darf. Das ist, wenn ich ganz pathetisch bin, verrät man damit die Kunst. Mhm. Wenn man anfängt, solche, ich sag's mal ganz platten Urteile, die Leute, die ironisch reden, die in Rollen reden, so wörtlich zu nehmen und dann zu behaupten, das sei an sich irgendwie wissenschaftsfeindlich, reaktionär oder im Fall von der Lisa Eckert antisemitisch, weil es vom Vokabular her aus dieser Ecke kommt. Das ist einfach so, das ist so eine Missachtung des Kabaretts in seiner Art, zweideutig zu sein, zu kommentieren, in Rollen zu schlüpfen, dass man sich da wirklich, da darf man sich auch nicht auf zu viel Diskussionen einlassen und schon gar nicht überlegen, ob man so jemanden ein- oder auslädt.
Es fehlt also an Know-how in Sachen Kabarett. Was ist dann jetzt der große Unterschied? Was macht für dich eindeutig, dass Lisa Eckert eben keine Antisemitin und Rassistin ist?
Naja, wer einen Abend bei ihrem Programm sitzt, denke ich, müsste das dann gemerkt haben. Also ich meine, diese Stelle isoliert, zum ersten Mal war ich heute im Radio zu hören, Lisa Eckert vorher nicht zu kennen. Könnte passieren, dass jemand sagt, ja, aber das sind doch lauter ganz klassische antisemitische Klischees. Ne? Die sind hinterm Geld her und dann auch noch hinterm Frauen. Beides kennt man aus der antisemitischen Propaganda. Wenn man Lisa Eckert den ganzen Abend sieht, sieht man, sie ist ständig in Bewegung von einer Figur, der man zustimmen möchte, die intellektuell brillant ist, die zum Teil auch bestimmt Dinge sagt, die das Publikum gerne hört. Und plötzlich ist sie in so einer Ecke, wo alle so hinten in ihrem Sessel drin sitzen und, oh Gott, was ist denn jetzt? Meint die das ernst? Das ist mit der gleichen Brillanz vorgetragen. Es ist sprachlich kompliziert, mehrdeutig, auch diese Stelle. Und dann sieht man, was die vorhat. Also man kann das dann am Ende des Abends ablehnen und sagen, nee, da lasse ich mich nicht hinführen. Aber ihre Aussage, die sie hat, sie ja auch in Interviews schon bestätigt, ist ja auf der Ebene, Leute, glaubt nicht nur, weil ihr euch vornehm ausdrückt und weil ihr wisst, auf wen man sozusagen Rücksicht zu nehmen hat, dass ihr gefeit seid vor diesen finsteren Gedanken, die womöglich sogar hinter dem Urteil über Harvey Weinstein stecken. Das ist ja die Idee, dass man natürlich nicht sagt, naja, diese Juden, Woody Allen oder Harvey Weinstein, dass aber die Art, wie sie beschrieben werden, wie man über sie redet, ja, bei aller Berechtigung des Verdachts möglicherweise trotzdem antisemitische Klischees enthält. Und das macht sie offenbar, ja, über ihre fiese Figur. Die ist natürlich nicht nett, diese Lisa Eckert auf der Bühne-Figur.
Diese Figur, dieser satirische Kontext ist quasi, sind die Anführungszeichen sozusagen zu dem, was sie sagt. Und dementsprechend ist das nicht wörtlich zu nehmen. Wie begegnest du dann aber der Kritik, dass Menschen dieses Verständnis für Humor vielleicht nicht haben und sagen, na gut, das ist eine Person, die teilt offensichtlich, oder nein, sagen wir, die äußert Dinge, die wir uns alle darauf mal geeinigt haben, die wir nicht äußern. Wir können ja nicht allen begegnen mit Humornachhilfe. Du fändest es gut, Humornachhilfe.
Nein, um Gottes Willen, das nützt nichts. Das ist ganz schlimm. Das ist ja, ich habe ja mich ja selber jetzt schon da in die Untiefen einer Erklärung begeben, aber das hat ja gar keinen Sinn.
Es Witze erklären Leute, ist am Ende einfach nicht möglich, ne?
Ja, und das kann man machen, wenn man eine Dissertation über Witze schreibt, ne? Aber das muss man voraussetzen. Das ist ja im Grunde genommen die Kehrseite, die andere Formulierung für Kunst oder Satirefreiheit ist, dass es eben nicht, das darf nicht entscheidend sein, ob sich jemand auf den Schlips getreten fühlt. Und aus Unverständnis schon gar nicht. Also das ist einfach so, da muss man halt durch die Welt laufen mit seinem Unverständnis. Da kann man niemandem helfen.
Und ich glaube, deswegen bist du wahrscheinlich auch so wahnsinnig gefeit. Irgendwann kommt relativ früh die Erkenntnis, am Ende ist es doch oft auch ein Geschmacksurteil.
Es ist absolut ein Geschmacksurteil, das muss man es auch umgekehrt akzeptieren. Also jemand, der mir sagt, Lisa Eckert, das ist für mich eine furchtbare Frau, die da mit Entsetzen einen bösen Scherz treibt und sagt, ja, es gibt Leute, die haben das gut begründet gesagt und dann ist das eben so. Und man muss vor allem, das ist in diesem Fall ganz klar damit rechnen, dass man diese Reaktion vor allem kriegt, wenn man gewissermaßen, ich sag mal, die eigenen Leute angreift. Das ist eine alte Geschichte im Kabarett. Ich habe das selber miterlebt, so als so ein bisschen Erweckungserlebnis, als Leute wie Matthias Belz und das Fronttheater sich plötzlich über die Friedensbewegung lustig gemacht haben, obwohl sie ja eigentlich ein urlinkes Kabarett waren. Und dann haben die sich plötzlich über Friedensbewegung lustig gemacht. Und ich habe im Saal gesessen und die Hälfte hat sich scheckig gelacht. Und die andere Hälfte ist empört im Sessel gestanden und hat laut gebrüllt, wie man solche unsolidarischen Menschen einladen kann. Also ne, auch hier schon die Idee, sowas wollen wir nie mehr sehen. Das wird immer besonders eklig, wenn man diese Leute eigentlich zuerst als Teil der eigenen Szene betrachtet und dann plötzlich merkt, oh, die sind hier, die machen vor nichts Halt. Denen ist nichts heilig.
Von nichts Halt machen und nichts heilig ist einem Menschen auf jeden Fall einiges nicht, nämlich Serdar Somuncu. Serdar Somuncu ist Kabarettist, Autor, Komödiant, Schauspieler und fällt vor allem aufgrund seiner polarisierenden Texte und Aufführung auf und auch unter Polizeischutz. Also es ist vorgekommen, dass er mit schusssicherer Weste aufgetreten ist, mitten in Deutschland. Serdar Somuncu hören wir jetzt über die politische Korrektheit.
Und deswegen herzlich willkommen, nicht erschrecken, ich bin ein bisschen vulgär, ich habe erst sehr spät Deutsch gelernt. Ich sage eben all das, was mir durch den Kopf geht, ohne Rücksicht auf Verluste. Political Correctness ist mir fremd. Ich beherrsche die Terminologie des politisch Korrekten nicht mehr. Und das ist ganz schön. So kann ich vielleicht ungefiltert mal loswerden, was andere sich nicht zu denken trauen. Wir denken ja sehr viel, aber wir sagen es selten. Wir verstecken uns hinter Scharaden und irgendwelchen Floskeln. Und wenn es dann mal drauf ankommt, dann lassen wir es nur portionchenweise raus. Und das zu hinterfragen, warum wir in einer aufgeschlossenen Gesellschaft nicht alle Möglichkeiten nutzen, die uns zur Verfügung stehen, ob wir klüger sind als die, denen wir vorwerfen, noch nicht mal im Ansatz begriffen zu haben, worum es geht, das ist eine sehr wichtige Angelegenheit, die ich heute Abend angehen möchte. Mit der nötigen Portion Humor, die braucht man. Humor ist immer wichtig, wenn man aushalten will. Aushalten ist noch wichtiger, wenn man tolerant sein will. Und Toleranz ist nur möglich, wenn man den anderen versteht in seiner Andersartigkeit. Das ist sehr, sehr kompliziert.
Ich hatte es eingangs schon erwähnt, Cancel Culture, das hat seinen Ursprung in den USA, wenigstens der Begriff. Während wir hier seit einigen Wochen darüber diskutieren, ist es dort inzwischen zu einem Hauptbestandteil der öffentlichen Diskussion geworden, gar Kampfbegriff von Donald Trump. Cancel Culture, das sei eines der Hauptübel seiner Gegner. Während wir hierzulande also quasi noch in den Kinderschuhen stecken, weil wir darüber diskutieren, warum nun genau Lisa Eckert eigentlich ausgeladen wurde, hat das Ganze in den USA völlig andere Ausmaße angenommen. So ausgeprägt, dass 153 Prominente und oder Intellektuelle ihre Sorgen kundgetan haben in einem offenen Brief. Thomas Biemisdörfer hat ihn gelesen.
Es gibt offene Briefe und sehr offene Briefe, aber nur die überraschend offenen, ja die rückhaltlos offenen Briefe, die machen wirklich Wirbel. Und so sind die Fronten ziemlich durcheinander geraten, nachdem sich prominente Schriftsteller und weltbekannte Intellektuelle zur angeblichen Krise der Diskussionskultur zu Wort gemeldet haben. Ist der freie Meinungsaustausch wirklich beschränkt? Wird es immer gefährlicher, seine Meinung zu sagen? Ja, sagen Literaturstars wie Margaret Atwood und Louis Bagley, die Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling, der Jazzer Wynton Marsalis, Philosoph Francis Fukuyama, aber auch der deutsche Autor Daniel Kehlmann und viele Dutzend Universitätsprofessoren. Jetzt brennt die Luft, vor allem im Netz, aber auch die amerikanischen Fernsehsender sind alarmiert, denn dort in den USA tobt eine heftige Debatte über Cancel Culture, über eine Reihe von Absagen im Kulturbetrieb wegen echtem oder vermeintlichem Rassismus.
New pushback against cancel culture and it comes from some prominent liberal figures with J.K. Rowling, Gloria Steinem.
Tatsächlich geht's in diesem Streit in Amerika deutlich härter zur Sache als in Europa. Unternehmen wollen politisch korrekt sein, Konzertveranstalter keinen Shitstorm ernten, Theater und Verlage möglichst nirgendwo anecken. Die Verfasser des offenen Briefs, der in der Online-Ausgabe vom Lifestyle-Magazin Harper's Bazaar erschien, beklagen eine erdrückende Atmosphäre und verweisen darauf, dass, so wörtlich, schlechte Ideen nicht durch Totschweigen aus der Welt zu schaffen sind, sondern nur durch Debatten und Überzeugungsarbeit. Die Liste der Vorfälle, die im Brief genannt werden, ist in der Tat lang und düster. Redakteure würden entlassen, wenn sie umstrittene Texte ins Blatt brächten. Bücher würden zurückgezogen, weil sie angeblich nicht authentisch genug seien. Professoren müssten sich rechtfertigen, wenn sie vermeintlich falsche Klassiker zitierten. Forscher riskierten den Arbeitsplatz, wenn sie missliebige akademische Studien weiterreichten. Die Grenzen dessen, was noch gesagt werden könne, würden immer enger gezogen. Es gäbe aber keine Alternative zwischen Recht und Freiheit. Beides gehöre zwingend zusammen. Die Autoren fordern für sich die Möglichkeit zu experimentieren, Risiken einzugehen, aber auch Fehler zu machen. Einer der Unterzeichner ist der kanadische Psychologieprofessor Steven Pinker, der an der renommierten Harvard-Universität unterrichtet. Er sagte im kanadischen Fernsehen:
There is a regime of intimidation against differences of opinion.
Es gibt Einschüchterungsversuche gegen alle, die auf der Unterschiedlichkeit von Meinungen beharren. In dem Brief geht es um Leute, die sich aus einer begründeten Angst vor den Folgen nicht mehr öffentlich äußern, sei es, dass sie entlassen oder an den Pranger gestellt werden. Das Bemerkenswerte an dieser Debatte, hier stehen Linke und Liberale gegen ganz Linke und die Rechten, die schauen befremdet bis amüsiert zu. Es ist ja das aufgeklärte Kulturestablishment, das sich mit seinen Sorgen zu Wort meldete, das sich im Netz angegriffen sieht von radikalen Kritikern der herrschenden Diskussionskultur, darunter viele Schwarze, aber auch Feministinnen, Transsexuelle, kurz alle, die sich selbst nicht repräsentiert sehen vom herkömmlichen Medien- und Wissenschaftsbetrieb.
Thomas Biemisdörfer über die Cancel-Culture-Entwicklungen in den USA und über einen offenen Brief, der für Aufsehen gesorgt hat. Einer der Unterzeichner ist Jascha Munk, Politikwissenschaftler an der Johns Hopkins Universität. Hallo, Herr Munk.
Hallo.
Warum haben Sie den Brief unterzeichnet?
Den Brief habe ich unterzeichnet, weil ich ihn für wahr halte, weil ich denke, dass es natürlich riesige Ungerechtigkeiten gibt in der Welt und insbesondere in den Vereinigten Staaten, dass wir dafür kämpfen müssen, diese Ungerechtigkeiten aus der Welt zu schaffen. Aber dass es momentan auch eine Tendenz gibt, das zu tun, indem wir bestimmte Ideologien akzeptieren, ohne wirklich darüber nachzudenken und indem wir insbesondere öffentlich nicht wirklich über sie diskutieren können. Das ist langfristig ein Fehler, denn das wird nur den Feinden der offenen Gesellschaft und denjenigen, die sich für Fortschritt zum Beispiel bei den Rassenbeziehungen in den USA überhaupt nicht interessieren, nutzen.
Ich glaube, es hilft an dieser Stelle auch noch mal kurz klarzumachen, dass es ja, das behaupte ich jetzt einfach mal, einen qualitativen Unterschied gibt zwischen dem, was wir in den USA momentan beobachten, was dort Cancel Culture genannt wird, und dem, was wir bislang hier in Deutschland erleben. Sie kennen jetzt beide Seiten. Fangen wir mal in den USA an. Wo stehen wir da gerade? Was erleben Sie dort?
Ich habe in den USA zum Beispiel Reportagen gemacht über Menschen, die von heute auf morgen aus ihrem Job gefeuert worden sind. Und zwar nicht, weil sie rassistisch seien, nicht, weil sie irgendwelche ganz schlimmen Ansichten hätten, sondern aus vollkommen irrationalen Gründen. Und es geht nicht nur um diese Einzelfälle, sondern es gibt mittlerweile eine Atmosphäre, in der die großen Zeitungen und Zeitschriften des Landes über bestimmte Themen nur sehr, sehr vorsichtig oder überhaupt nicht mehr berichten. Deshalb ging es mir bei diesem Brief auch nicht darum, zu sagen, dass diejenigen, die jetzt hier unterzeichnen, Angst davor haben, wie man sie behandelt wird. Es geht letztlich nicht einmal um unsere jüngeren Kollegen, um unsere weniger etablierten Kollegen, die wahnsinnig Bammel davor haben, die Welt so zu berichten, wie sie sie sehen, sondern es geht letztlich um die Leser und um die Hörer der Medien, denn die verdienen es, die echte Meinung, die echten Fakten der Journalisten, die für sie schreiben, zu hören und nicht das, was diese für nötig halten, um ihren Job beizubehalten.
Jetzt sind das zwei Extreme. Auf der einen Seite Privatpersonen, die ihren Job verlieren, weil ein, ich nenne es mal im weitesten Sinne Internet-Mob, ihn hinterherstalkt, ihren Job ausfindig macht, sich bei den Chefs meldet und die daraufhin diese Person feuern. Auf der anderen Seite sprechen Sie jetzt davon, dass ganze Medien quasi negativ beeinflusst werden, nicht mehr über gewisse Themen sprechen können. Wir in Deutschland erleben ja noch so eine, ich nenne es mal vielleicht eine abgeschwächte Variante davon. Im Fall von Dieter Nuhr, auch von Lisa Eckert, geht es ja nur
peripher darum, dass Leute wirklich mundtot gemacht werden, weil de facto wurden sie es ja bislang nicht. Sie finden nach wie vor statt. Konkret im Fall von Lisa Eckert muss man ja sogar die Frage stellen, war das überhaupt Cancel Culture? Das war jetzt ein langes Ausholen für die eigentliche Frage, nämlich ist das, was wir in Deutschland erleben, überhaupt schon Cancel Culture?
Also zuerst mal, ich möchte eine wichtige Unterscheidung treffen, denn auch in den USA ist es so, dass die berühmtesten Opfer der Cancel Culture oft weiter sehr gute Karrieren haben. Es wird immer Platz geben für ein paar Leute, die sich profilieren durch die Kontroverse und damit, was ihre Bekanntheit oder auch ihr Bankkonto angeht, ganz gut rausmachen. Gleichzeitig damit einher kann aber gehen, dass die große Mehrheit der Menschen, die nicht diese Berühmtheit haben, die nicht vielleicht den Mut dazu haben, als eine Art von Parier Karriere zu machen, dann sehr viel Angst davor hat, was sie sagen können. Und gleichzeitig sagen laut verschiedenen Umfragen die Hälfte der Amerikaner, zum Teil über die Hälfte der Amerikaner, dass sie sich im Alltag sehr oft selber zensieren, weil sie Angst davor haben, was die Konsequenzen sein könnten, wenn sie ihre echte Meinung sagen. Und das ist nicht nur auf rechts oder weit rechts so. Links und weit links gibt es genauso viele Leute, die dieses Gefühl haben. Das ist also das erste Wichtige. Das andere, und darüber schreibe ich in meinem Artikel für die Zeit diese Woche, ist, dass das vor 3 oder 4 Jahren in den USA auch Randphänomene waren, so wie es das heute in Deutschland ist. Und dass viele Menschen gesagt haben, naja, es gibt doch viel wichtigere Probleme im Land, da auf diese sollten wir uns konzentrieren. Diese Cancel Culture, das ist halt auf ein paar Unicampussen und ein paar sehr linken Gefildern, das können wir jetzt mal irgendwie vor sich hergehen lassen, das wird schon nicht die Gesellschaft erobern. Plötzlich hat sich das sehr schnell geändert und auch Kritiker dieses Feldes, Menschen, die gesagt haben, lass uns darüber nicht den Kopf zerbrechen, geben jetzt zu, dass wir, wie die amerikanische Phrase lautet, mittlerweile alle auf dem Campus leben. Und deshalb ist meine Sorge für Deutschland, dass das in 3 oder 4 Jahren auch dort ähnlich aussehen könnte, wenn wir uns jetzt nicht ganz klar für die Meinungsfreiheit aussprechen.
Das heißt, die Verantwortung liegt aber nicht nur bei jenen, die sich empört zeigen und vielleicht auch bisweilen zu empört zeigen, Grenzen überschreiten, sondern eben bei, Sie haben es gerade genannt, diesen Veranstaltern beispielsweise, die Leute einladen und dann relativ schnell doch wieder einknicken. Ist quasi die Verantwortung auch der Veranstalter, dort Rückgrat zu zeigen?
Absolut. Eine der Journalistinnen, die aus der New York Times herausgejagt worden ist, durch zum Teil sehr aggressive Angriffe, schrieb in ihrem Abschiedsbrief, dass Twitter mittlerweile der Chefredakteur der New York Times sei. Und das sieht man nicht nur bei der New York Times, sondern bei unglaublich vielen Institutionen in den USA, dass letztlich die Entscheidungsträger so viel Angst davor haben, in den sozialen Medien kritisiert zu werden, dass sie einer kleinen, sehr lauten, extremen Fraktion in den sozialen Medien kapituliert haben. Ich hoffe, dass Entscheidungsträger in Deutschland das anders machen werden. Dass sie sagen werden, wissen Sie was, wenn uns ein paar Leute auf Twitter für diese Entscheidung kritisieren oder wenn uns irgendwelche Leute damit drohen, dass wir uns jetzt boykottieren werden, wenn wir die eingeladene Person weiter auftreten lassen, dann sagen wir denen eben, das ist unsere Entscheidung und die werden wir nicht ändern. Und was wir immer wieder in den USA gesehen haben, ist, dass in den seltenen Fällen, wo das der Fall gewesen ist, die Institution gewinnt. Es sich herausstellt, wie wenige Menschen sich wirklich echauffiert haben über die Personalie, über den Auftritt.
Sagt Jascha Munk. Und wir kommen noch einmal zu einem der führenden Provokateure in Sachen Humorarbeit. Serdar Somuncu macht auch vor Greta Thunberg nicht Halt.
Oh, da ist eine Symbolfigur für den Umweltschutz, für Klima. Und das ist eine 16-jährige kleine Göre, die unglaublich gut sprechen kann und so ein Gesicht hat, als hätte sie irgendwas auszusagen. Und dann nehmen die und instrumentalisieren die für politische Zwecke, deren Ursprung sie vielleicht gar nicht kennen und Auswirkungen gar nicht wissen möchten. Was ist der Ursprung und was sind die Auswirkungen? Gibt es den Klimawandel erst seit Greta Thunberg? Und warum reagieren wir erst seit Greta Thunberg drauf? Und wie reagieren wir darauf? Indem wir alle unsere Handys in Müll schmeißen? Oder weiter auf Twitter mit Hashtag Greta Thunberg schreiben, wie toll wir finden, dass sie sich für Umwelt engagiert? Wo laden wir das Scheißdreck-Handy auf? In der Steckdose, aus der Strom kommt, die vom RWE geliefert wird, gegen die wir protestieren, wenn sie den Hambacher Forst abroden wollen. Wir leben ja in der Schleife aus Widersprüchen und diese Schleife aus Widersprüchen, die löst für uns dann dieses Gesicht Greta Thunberg auf, weil es so unbedarft, so neutralisierend und so harmlos wird. Und deswegen ist sie eine Symbolfigur der Oberflächlichkeit, eine Symbolfigur des nichtssagenden Handelns und Ausdruck einer Haltung, die im Nichts verpufft. Und deswegen hasse ich sie natürlich, weil sie für mich genau das verkörpert, was ich selbst nicht sein will. Ich bin pure Substanz. Meine Eltern haben mich so lange geschlagen, bis ich eine Form hatte. Und meine Form ist jetzt sackig, schwer und sperrig. Und genau das muss man sein, wenn man für Klimaschutz ist.
Sie hören HR2 der Tag. Es geht um die Cancel Culture, aufgehängt an der Diskussion über Einladungen und Ausladungen und darauf häufig wieder folgenden Einladungen. Was auffällt, häufig ist es der Humor, an dem sich die lautstarke Empörung entzündet. Haben wir vielleicht ein Problem mit Humor? Ein falsches Verständnis von Satire? Um ganz sicher zu gehen, erklärt uns das mein Kollege Ulrich Sonnenschein nochmal.
Satire ist eine Kunstform. Hier geht es nicht um eine alltägliche oder gar private Äußerung, die persönlichen Erfahrungen betreffend, sondern um eine Übersetzung. Satirisches Reden ist daher ein besonderes Reden und es bedarf in der Regel eines besonderen Raumes, meist einer Bühne, um dies deutlich zu machen. Was in den sozialen Netzwerken oft verschwimmt, der persönliche und der wie auch immer transformierte ironische Ausdruck, bekommt so einen klaren Rahmen. Eine Verwechslung beider Figuren, der privaten und der öffentlichen, ist nicht nur irreführend, sondern tatsächlich unzulässig. Die Figur, die hier spricht, ist eine Kunstfigur, eine für die Bühne und den theatralischen Raum geschaffene Instanz, die sich bestimmter Positionen bedienen kann. Setzt man sich mit den Positionen auseinander, findet man den Weg zu dieser Figur, nicht aber zu deren Urheber. In der Form der Satire gibt es dann auch wieder einige wenige grundlegende Gesetze. Satirisches Reden ist nicht geradlinig. Es ist weder Handlungsanweisung noch Agitation, keine reine Fiktion oder Spiel der Fantasie, sondern eine Form der Auseinandersetzung mit Vorgefundenem. In der Reaktion entsteht die satirische Form, und zwar vor allem durch Überspitzung. Wie weit sich die satirische Aussage dann von der Wirklichkeit entfernt, bleibt dem Künstler überlassen und kann nicht Teil der Erwartungen des Zuschauers werden. Satire ist also im äußersten Maße frei von Beschränkungen, wenn sie eine solche bleiben will. Tatsächlich ist Satire oftmals komisch, ohne dass dies eine ihrer Grundlagen wäre. Sie muss keine Witze erzählen, kann den Zuschauer auch brüskieren oder erschrecken. Wenn sie will, darf sie sogar langweilen. Denn letztendlich ist die Satire die einzige Form, in der man aussprechen darf, was sich andere kaum zu denken trauen. Hier wird etwas formuliert, das sehr wohl beleidigen kann, doch garantiert unbestraft bleiben muss. Denn diese Kunst besteht genau darin, böse, unfair und absolut einseitig zu sein und sich jeder Ausgewogenheit zu entziehen. Sie will zum Selberdenken anregen und das mit allen Mitteln. Deshalb ist Satire auch nur sich und ihrer eigenen Ästhetik verpflichtet und jeder, der sie operationalisieren will, wird von ihr selbst bestraft werden.
Ulrich Sonnenschein über Satire, was sie darf und soll. Satire darf alles, außer wehtun, wird inzwischen immer wieder sarkastisch bemerkt. Na klar, denn die, denen es wehtut, denen tut es nicht mehr nur in den eigenen vier Wänden auf dem Sofa weh. Sie verschaffen sich Gehör, sind laut, sind unbequem, sind auch vielleicht oft unfair und schießen über die Grenzen hinaus. Was erleben wir da gerade bei uns? Darüber möchte ich mit dem Autoren und Journalisten Dennis Yücel sprechen. Hallo Herr Yücel.
Hallo.
Gibt es aus Ihrer Sicht eine Cancel Culture hier in Deutschland?
Ja und nein. Ich glaube, es gibt eine Tendenz dazu. Ich würde jetzt nicht, es gibt ja auf der einen Seite die Feststellung, dass immer mehr, was einem wie auch immer definierten Mitte-Links- oder so Diskurs nicht anpassen würde, abgecancelt wird. Es gibt diese Feststellung und demgegenüber steht die Behauptung, dass all diejenigen, die das behaupten, in Wahrheit keine Kritik vertragen würden und dass es in Wirklichkeit Stimmen, zuvor marginalisierte oder an den Rand gedrängte Stimmen sind, die heute stärker zu Wort kommen. Und demzufolge geht es nicht um Cancel Culture, sondern um Kritik und Kritikunverträglichkeit. Ich glaube, da ist an beidem ist was dran. Es gibt tatsächlich eine Tendenz dazu, Diskussionen oder auch Empörung, die sich oft an Kunst, an Satire entzündet, aber eben nicht nur, dass man das sozusagen kritisiert, sondern gleich auch mit Sanktionsforderungen verbindet. Aber es ist auch nicht so, dass in Deutschland die Meinungsfreiheit tatsächlich gefährdet wäre, wie das einige so gerne raunen.
Sie haben jetzt selbst gerade die Fraktion Mitte-Links beschrieben. Teilen Sie den Eindruck, dass es tatsächlich auch irgendwie sich an politischen Lagern manifestiert, die Diskussion um Cancel Culture. Wir erinnern uns an das Umweltsaulied des WDR. Da wiederum traten rechtsgerichtete Personen vor den WDR und haben zur Löschung aufgefordert, was dann tatsächlich auch geschah. Damals hat niemand von Cancel Culture gesprochen. Ist das also tatsächlich ein politisches Diskursphänomen?
Also der Begriff ja, das Phänomen nicht. Also Cancel Culture ist tatsächlich etwas, was eher Autoren und Politiker vielleicht auch eher Mitte-Rechts benutzen. Aber das Phänomen haben wir tatsächlich auf allen Seiten, dass Leute, die an einer Stelle mit großer Werbe die Satirefreiheit verteidigen und diesen einen Satz von Tucholsky immer wieder zitieren, ohne vielleicht auch nur diesen Rest, das ist ja ein sehr kurzer Text, was darf Satire, mit der berühmten Antwort, also die sozusagen sich auf Tucholsky berufen, ohne auch diesen ganzen Text nur gelesen zu haben. Und dieselben Leute, die an anderer Stelle, wo es einem politisch nicht in den Kram passt oder nicht so in den Kram zu passen, wo man meint, dass es einem politisch nicht in den Kram passt, dann sofort nach Sanktionen und Maßnahmen rufen. Und diese Rollen sind tatsächlich austauschbar. Es reden halt nicht alle von Cancel Culture, das, den Begriff benutzen nur die einen, die anderen nicht, die anderen weisen diesen Begriff zurück. Aber dieses Verhalten, diese Empörung und der quasi zum Dauerzustand geworden ist. Ständig empört man sich über etwas und verlangt dann auch gleich im nächsten Schritt Sanktionen und Maßnahmen. Das ist tatsächlich ein sehr, nach meinem Dafürhalten, ein sehr allgemeines Phänomen.
Jetzt leben wir in Zeiten, in denen wir mit 7-Meilen-Stiefeln Ismen, Benachteiligungen, Marginalisierungen erkennen und bekämpfen. Also MeToo, Aufschrei, Black Lives Matter. Das geht alles wahnsinnig schnell, vor allem in sozialen Medien. Es ist bisweilen schwer, da Schritt zu halten. Vor allem für die sich da nicht ständig aufhalten. Liegt die Kritik auch daran, dass viele hinter diesem aktuellen Status quo des Sagbaren hinterherhinken, die es einfach nicht mitbekommen, was man noch darf und soll?
Ich glaube, es gibt nicht die Frage, was man noch darf und was man noch soll. Man darf alles. Und ich glaube, das Problem ist vielleicht auch weniger, also dass sozusagen diese Empörungsmechanismen, dass die zunehmen und auch zu und auch oft sehr absolut daherkommen, wie gesagt, mit der Forderung, irgendwas irgendwie oder irgendjemanden ganz abzustellen oder irgendwo rauszuwerfen oder so, also mit einer maximalen Empörung und manchmal dann auch unter Umgehung von einem zivilisatorischen Standard wie der Unschuldsvermutung zum Beispiel. Das ist das eine. Also wir haben sehr oft sehr viel Empörung über alles Mögliche, auch über den geringsten Anlass. Aber mir scheint, das Problem liegt nicht alleine in dieser Empörung, sondern vielleicht daran, oder das größere Problem ist vielleicht das, dass Institutionen aller Art nicht in der Lage sind, mit so einer Empörung umzugehen. Ich finde, das hat diese Geschichte mit dem YouTube-Video von Dieter Nuhrm, das die Deutsche Forschungsgemeinschaft bei ihm ja in Auftrag gegeben hat, wunderbar gezeigt. Also die DFG, die zuerst aufgrund der Empörung nur sei ein Wissenschaftsfeind und habe das Ding, die Corona-Pandemie und den Klimawandel geleugnet und so weiter. Also sie stellen dieses Video online, dann gibt es diese Aufregung darüber, die sich gar nicht mal gegen dieses Video selbst richtet, sondern dagegen, was Dieter Nuhrm an anderer Stelle irgendwo mal gesagt hat. Dann nimmt die DFG überall wirklich kopflos dieses Video von der Seite. Dann gibt es eine Gegenempörung, ja, aufgrund dieser Reaktion. Dann bieten sie Dieter Nuhrm an, das Video wieder online zu stellen, verbunden mit einem Erklärungstext oder so, was Dieter Nuhrm natürlich ablehnt. Und am Ende stellen sie das Video dann doch wieder online, ganz ohne Erklärung. Ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass das größere Problem, glaube ich, weniger in dieser Empörungswellen liegt, sondern an der Unfähigkeit von Institutionen, mit solcher Empörung umzugehen.
Wird Twitter insbesondere, wo ja ein Großteil dieses Diskurses ausgetragen wird, da als Gegenöffentlichkeit auch einfach überschätzt?
Ja, natürlich. Also gerade in Deutschland ist Twitter, das sind nur relativ wenige, keine amtlichen, keine offiziellen Zahlen, aber nach Einschätzung sind das ein paar Millionen Menschen in Deutschland, die Twitter regelmäßig nutzen. Also es ist bei weitem nicht die Gesellschaft selbst. Aber weil so gut wie alle Journalisten inzwischen dort sind, die meisten Politiker persönliche Accounts haben, auch die meisten Aktivisten, neigt man dazu, Twitter für die Gesellschaft selber zu halten und reagiert dann auch so panisch, wie jetzt im Fall der DFG, weil da irgendwie mehr als ein Dutzend Leute auf Twitter sich über irgendwas aufregen, dass man dann sofort glaubt, man muss den eigenen Laden schützen und man muss der Kritik nachgeben oder so. Unter der falschen Annahme wirklich, dass Twitter die gesamte Gesellschaft sei, das ist es nicht.
Ich frage Sie als jemanden, der sich beruflich mit Sprache auseinandersetzt, tut uns der Begriff Cancel Culture Gut, ich persönlich habe die Befürchtung, dass wir in so eine Richtung von Political Correctness abgleiten, dass wir dort einen Begriff gebaut haben, der am Ende alles und nichts bedeutet. Wie geht's Ihnen damit?
Ach, das ist so wie bei vielen Begriffen. Sie können nützlich sein, sofern sie, also sie können nützlich sein, wenn sie Erkenntnis fördern. Sie können aber auch zum Kampfbegriff benutzt werden, als Kampfbegriff benutzt werden, dass nämlich die einen dann sozusagen bei allem, auch bei jeder Kritik, Kritik ist, muss ja nicht immer unberechtigt sein, Empörung muss ja nicht immer haltlos sein, sozusagen bei allem gleich sofort Cancel Culture wittern und auf der anderen Seite man sozusagen mit der Zurückweisung dieses Begriffes dann auch die Existenz von Tendenzen zurückweist oder abstreitet, dass es überhaupt geht, dass man den Diskurs irgendwie bereinigen möchte. Von daher ist dieser Begriff, der kann hilfreich sein, kann aber auch im Moment scheint er eher zu schaden. Also, aber wie gesagt, ich finde, dass das größere Problem und wo man vielleicht auch eher den Blick hinrichten müsste, das ist ja nicht nur, das ist jetzt nicht nur die DFG, ich fand das bei denen oder der BDR mit diesem Umweltsau-Lied, auch die Taz hat neulich, das meine alte Zeitung, hat neulich etwas Ähnliches vorgeführt, dem eine Kolumne erscheint, die natürlich nicht von der ganzen Redaktion vorgelesen wurde, das wird kein Zeitungstext und auch nicht von der Chefredaktion, aber in dem Moment, wo man etwas veröffentlicht, muss eine Chefredaktion dahinter stehen und darf sich nicht aufgrund von Empörung dann sofort erstmal von der Autorin distanzieren öffentlich und dann irgendwie drei Texte erstmal hinterher schicken, warum diese Autorin falsch war. Auch hier wieder das Unvermögen von Institutionen mit Kritik umzugehen. Ich glaube, das ist sozusagen der interessantere oder der wichtigere Punkt. Und wenn dieser Umgang mit Kritik auch nur unterscheiden, so wo ist Kritik berechtigt und wo nicht, wo muss man vielleicht antworten, wo muss man sogar eine Debatte organisieren und was kann man einfach mal stehen lassen, wenn dafür das Empfinden ein bisschen ausgereift wäre, würde sich dieser Begriff vielleicht auch erübrigen.
Sagt Dennis Kitschel. Und ein letztes Mal lassen wir uns von Serdar Somuncu belehren. Jemand, der sich übrigens selbst Hassprediger nennt. Wir lassen zu uns predigen. Hier mit einem Thema, das perfekt zu passen scheint. Die sozialen Medien.
Wenn wir auf einem dieser obskuren Netzwerke von Facebook bis Twing, Zitter, Pitter oder StudiKZ uns einschreiben, ja, dann interessiert das diejenigen, die damit bares Geld an der Börse machen wollen, ein Scheißdreck. Sie suggerieren uns nur, dass wir Freundschaften knüpfen. Wenn man sich darüber Gedanken macht, was diese Freundschaften da bedeuten und wie sie entstehen, dann würde man es nicht so nennen. Denn es ist nur eine Anfrage, es ist kein Kennenlernen, es ist kein Spüren des anderen Menschen, es ist keine Berührung, sondern eine plumpe E-Mail, die ins Haus flattert. Gerechnet und bemessen nach Interessensgleichheit. Hallo? Thomas möchte dich als seinen Freund hinzufügen. Möchtest du ignorieren, oder? Ich guck mir das Bild an, ich habe Thomas noch nie gesehen. Der war mal mit mir in der Grundschule, sagt er. Selbst dann wollte ich ihn nicht kennenlernen. Fett und aufgedunsen, wie er ist. Und dann denke ich, wenn ich jetzt Nein schreibe, kriegt das mit. Und dann schreibt er mir wieder eine E-Mail. Warum ignoriert er sich? Also sage ich Ja. In einem Anfall von Verblendung drücke ich Ja. Ja, ja, ja. Und lerne das ganze Pack, die Freunde und Freundesfreunde von Thomas auch noch mitkennen. Und muss mir stündlich ihre Befindlichkeiten durchlesen. Muss nicht, mache ich aber.
In der Diskussion um Cancel Culture wird häufig die Empörung als übel gebrandmarkt. Empörung, die die Kunstfreiheit einschränkt. Empörung, die KünstlerInnen cancelt. Dabei gibt es Kunst, die Empörung oder auf Empörung basiert oder zumindest sie kalkuliert. Meine Kollegin Lea Schebaum über buchstäbliche Empörungskultur.
In der Kunst wird provoziert, polarisiert und kritisiert. Egal ob in der Lyrik, im Kabarett oder in der Musik. Ein Beispiel ist Rammstein-Sänger Till Lindemann. Die Songs und Musikvideos seiner Band werden regelmäßig kritisiert und diskutiert. Im Video zum Lied Deutschland sieht man Lindemann und den Rest der Band zum Beispiel als KZ-Häftlinge mit Geigenstricken um die Hälse. Auch in den Songtexten von Rammstein sind häufig Doppeldeutigkeiten erkennbar. Immer wieder steht die Band deshalb in der Kritik. Immer wieder wird ihre politische Ausrichtung diskutiert. Und auch mit seinem Gedicht »Wenn du schläfst« hat Lindemann polarisiert. Das Gedicht ist Anfang des Jahres in seinem Gedichtband 100 Gedichte erschienen. Er beschreibt in »Wenn du schläfst« allem Anschein nach die Vergewaltigung einer Frau, die mit Rohypnol betäubt wurde und sich deshalb nicht wehrt. Die Aufregung in der Netz- und Medienwelt war groß. Wie kann er nur sowas schreiben und wie kann ein Verlag sowas nur veröffentlichen? Der Verlag Kiepenheuer und Witsch nahm den Autor erst in Schutz. Die moralische Empörung über den Text basiere auf einer Verwechslung zwischen dem Autor und dem lyrischen Ich. Später ruderte man dann zurück und entschuldigte sich. Man unterstütze zwar die Kunstfreiheit, sei dem Thema gegenüber aber sensibler geworden. Unter dem Hashtag Lindemann wurde bei Twitter diskutiert und gewütet, das Gedicht immer und immer wieder abgedruckt, vorgelesen und besprochen. Für Till Lindemann bedeutete das in erster Linie viel Publicity. Er, und da ist er nicht der Einzige, geht ganz bewusst an und über die Grenze dessen hinaus, was gesellschaftlich anerkannt ist. Die öffentliche Empörung ist Teil eines Geschäftsmodells, auch in der Rapmusik. Dort scheint in weiten Teilen eine sprachliche Verrohung erkennbar. Texte werden zunehmend sexistisch, rassistisch und patriarchal. Farid Bang und Kollega wurden 2018 anlässlich ihrer Echo-Nominierung scharf kritisiert. Der Grund? Farid Bang rappte in seinem Song 0815 »Und wegen mir sind sie beim Auftritt bewaffnet, mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen«. Der Ethikbeirat des Echos prüfte die Nominierung und die Diskussion um die Grenzen der Kunstfreiheit in der Musik wurde neu entfacht. Farid Bang distanzierte sich von den Antisemitismusvorwürfen. Bei besagter Zeile handelt es sich um Battle-Rap-Kunst. Wenn, wie bei Lindemann und Farid Bang, Grenzen des guten Geschmacks, vielleicht sogar Grenzen der Legalität überschritten werden, dann passiert das in den wenigsten Fällen aus Unbedachtheit oder sogar Dummheit der Künstler. Sondern ganz bewusst. Sie wollen provozieren und verunsichern oder vielleicht auch auf Missstände in der Gesellschaft hinweisen. Vor allem wollen sie aber, dass geredet wird, und zwar über sie selbst.
Was lernen wir jetzt kurz vor dem Ende aus der ganzen Nummer? Vielleicht gibt es Cancel Culture, vielleicht gibt es etwas, was zu einer Cancel Culture führen kann, was wir mit Sicherheit erkennen können. Twitter ist vielleicht nicht der beste Ort für Uneindeutigkeiten, für das Aushalten von Ambivalenzen. Mit anderen Worten, wir haben in Sachen Cancel Culture offenbar ein Kommunikationsproblem. Und so liegt das Problem wohl bei uns allen. Bei den Empörten und bei denen, die empört sind, weil die anderen zu empört sind. Und denen, die bei dem ganzen Hin und Her nicht mehr durchblicken. Wie schaffen wir es, ordentlich miteinander zu reden? Darüber hat der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen gemeinsam mit dem Psychologen Friedemann Schulz von Thun ein Buch geschrieben. Es heißt Die Kunst des Miteinanderredens. Hallo Herr Pörksen.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Pörksen, bitte helfen Sie uns. Wie lernen wir, ordentlich miteinander zu reden?
Also ich muss Sie gleich enttäuschen, es gibt keine Weltformel der Diskursrettung, kein Pauschalrezept, sondern es gibt jeweils individuelle, möglichst konkrete Lösungen, die zu den Kontexten und besonderen Situationen passen. Aber natürlich lassen sich ein paar Prinzipien formulieren, die man doch anwenden kann oder anwenden könnte unter besseren, optimaleren Bedingungen. Also du sollst nicht vorschnell generalisieren. Die pauschale Ad-hoc-Abwertung kränkt unter Garantie. Hysterische Feministin, frustrierter Ossi, weißer alter Mann, krimineller Flüchtling, all das sind Verallgemeinerungen, die eines unter Garantie tun, nämlich das Kommunikationsklima weiter ruinieren. Dann zweiter Punkt, zweites Prinzip, das Zögern neu lernen, das Abwarten. Nicht diese Untugend des kommentierenden Sofortismus, wie wir das in diesem Buch nennen, pflegen, also sofort reagieren und damit die Eskalationsspirale antreiben. Und schließlich und endlich gilt es auch, ja, eine Zukunftstugend zu trainieren, eine Zukunftstugend der Kommunikation, die wir die respektvolle Konfrontation nennen. Sagen, was zu sagen ist, aber eben nicht auf die pauschale oder von Pauschalismen durchzogene Abwertungsspirale einsteigen. Also sich bekennen, klar sein, aber ohne die Person, den anderen Menschen grundsätzlich zu verdammen. Die Position zu attackieren oder auch zu kritisieren, aber die Person, der mit einem Minimum an Respekt zu begegnen, darauf käme es an.
Sie haben in diesem Gespräch schon zwischendurch ordentlich was an Optimismus eigentlich versprüht. Trotzdem wünsche ich mir das jetzt nochmal für das Ende dieses Gespräches. Ein etwas versöhnliches Ende auch dieser Sendung. Wie kommen wir aus dieser ganzen Nummer raus? Wie schaffen wir es, unsere Kommunikation ab morgen, jeder einzelne von uns, zu verbessern?
Also mir hilft eine Unterscheidung, die mein Freund und Kollege Friedemann Schulz von Thun vermittelt in diesem kleinen Buch. Und er sagt, wir müssen unterscheiden zwischen Verstehen, Verständnis haben und einverstanden sein. Das ist wie so ein Dreischritt, wie so eine Treppenstufe, wenn man so will, entlang von drei Stufen. Verstehen sollte man den anderen immer. Verständnis haben vielleicht, also seine Motive und Empfindlichkeiten nachvollziehen können. Einverstanden sein, das ist eine ganz offene Frage. Und mir hilft diese Unterscheidung von Verstehen, Verständnis und Einverständnis, um meine eigene Dialogbereitschaft zu klären. Und in Wahrheit sind ja viele, die scheinbar zumindest für den Dialog eintreten, gar nicht so furchtbar dialogbereit und können sich da fragen, ja, möchte ich eigentlich mit dem anderen reden und wie weit geht meine Bereitschaft, meine eigene Wahrheit in Frage zu stellen? Denn in einem wirklichen Dialog, in einem wirklichen Gespräch, das diesen Namen verdient, beginnt Wahrheit zu zweit.
Das sagt Bernhard Pörksen und wir sind am Ende dieser Sendung. Diese Sendung können Sie natürlich wie immer auch als Podcast hören im Anschluss oder als Podcast weiterempfehlen. In der ARD Audiothek unter anderem, auch auf hr2.de. Mein Name ist David Alf. Bis zum nächsten Mal.